ARD Sounds.
Na, mir fehlt zum Beispiel ein kleines bisschen der Katastrophenschutz im Koalitionsvertrag, der noch nicht in dem Maße da drin ist, wie ich es mir gerne vorgestellt hätte.
Mir ist wichtig die Sicherheit und auch die Bildung.
Ich glaube, die CDU hat eine sehr große Herausforderung vor sich, jetzt mitten in der Legislatur das Bildungsministerium zu übernehmen.
Eine Parteibasis seziert den rot-schwarzen Koalitionsvertrag. Es wabern Ministerinnengerüchte. In Brandenburg wird sie die neue Regierung. Und in Berlin wird Berlin oder wieder Berlin? Wir klären in dieser Folge der Spreepolitik unter anderem, welche Parteien ihre Wahlkampfslogans vorgestellt haben und was wir davon halten. Außerdem gibt es natürlich den neuesten Stand, wie die Brandenburger Regierungsbildung auf die Zielgerade geht. Damit herzlich willkommen zum landespolitischen Podcast des RBB, der Spreepolitik, wo sich der Anfangsjingle seit heute etwas anders anhört als sonst, denn aus der ARD-Audiothek ist ARD Sounds geworden. Aber sonst bleibt hier alles, wie es war. Unter anderem ich, Sabine Müller, aus der Berliner Landespolitikredaktion. Und auch diese beiden sind alte Bekannte. Amelie Ernst aus der Brandenburger Landespolitikredaktion und Thorsten Gabriel, mein Berliner Kollege. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo, hallo.
Bevor wir jetzt loslegen, muss ich eins sagen. Das hier wird einer dieser Podcasts, wo man erwähnen muss, wann er aufgezeichnet wird. Weil schon klar ist, dass die Halbwertszeit nicht so lang ist, weil nämlich zeitnah einiges passieren wird. Also, wir zeichnen am Freitagmittag auf. Alles, was wir besprechen, ist Stand 13. März, 11 Uhr 37, 11 Uhr 38 geworden. Und wir beginnen in Brandenburg. Im Podcast vor einer Woche hast ja unter anderem du, Amelie, schon sehr ausführlich darüber gesprochen, dass der Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU steht und was drin steht. Und jetzt muss er noch von den Parteien abgesegnet werden. Die SPD macht es an diesem Samstag auf einem Parteitag. Bei der CDU sind noch bis zu diesem Freitag die Mitglieder aufgerufen, ihre Meinung abzugeben. Kleiner Schwenker nach Berlin, Thorsten. Fast schon verkehrte Welt, oder?
So ein bisschen schon. Hier ist es die SPD, die eben sagt, wir lassen das von Mitgliedern absegnen, wenn wir so epochale Entscheidungen treffen, wie in eine Regierung einzutreten oder in einer Regierung zu bleiben. Ja, ich glaube, es ist immer die Frage, in welcher Situation sich eine Partei gerade befindet, dass sie das Gefühl hat, sie muss ihre Mitglieder oder sie sollte ihre Mitglieder alle mitnehmen.
Also Amelie, bei der Brandenburger CDU ist jetzt die Basis am Zug und die musste überzeugt werden. Du warst die Woche unterwegs und hast es Ohr sozusagen ans Volk gehalten. Wo warst du? Was war das für eine Veranstaltung? Und wie haben da die CDU-Führungsleute versucht, der Basis den Koalitionsvertrag schmackhaft zu machen?
Ja, wir waren diese Woche in Oranienburg bei einer Regionalkonferenz der CDU. Das sind also die Veranstaltungen, wo man ins Gespräch kommt, wo die Mitglieder nochmal Fragen stellen können zum Koalitionsvertrag. Wir haben ja auch schon ein bisschen was gehört, gerade an Reaktionen. Und Jan Redmann und andere Abgeordnete aus dem Landtag, die auch das Ganze mitverhandelt haben, die erklären dann, wie es gemeint ist, ne? Und wo vielleicht auch nochmal nachgesteuert werden kann. Das ist ja dieser berühmte agile Koalitionsvertrag, ne? Der kann ja immer noch mal ein bisschen ergänzt werden oder verändert werden, wenn das nicht so klappt. So hat man sich das ja überlegt. Ja, und da wurden dann eben Fragen gestellt und natürlich auch beantwortet und auch so ein bisschen was mitgeschrieben, was man vielleicht noch mitnimmt in die Feinarbeit bei diesem Koalitionsvertrag.
War das Ganze gut besucht? Also finden die Leute das super, dass sie da hinkommen können, Fragen stellen können?
Ja, ich fand, es hätte noch ein bisschen mehr sein können. Da waren so 60 Leute in der Orangerie in Oranienburg. Da passen schon noch ein paar mehr rein. Und die waren alle relativ milde. Also ich glaube, diejenigen, die jetzt wirklich mit Nein stimmen wollen oder die es so richtig doof finden, ich glaube nicht, dass es so viele sind, aber wenn es die gibt, ich glaube, die bleiben tendenziell eher zu Hause. Also es war jetzt nicht so eine Veranstaltung auf Krawall gebürstet und wir sagen denen jetzt mal so richtig, was wir alles doof finden, sondern das war relativ nett und man merkte richtig, die wollen eigentlich wieder mitreden. Regieren bei der CDU. Also man ist jetzt lange genug wieder in der Opposition gewesen. Jetzt reicht's auch mal und deswegen ist man eigentlich, glaube ich, insgesamt relativ zufrieden mit dem, was daraus verhandelt wurde.
Was hast denn du konkret gehört? Also was fanden Sie besonders gut? Wo haben Sie vielleicht doch gesagt? Du hast gesagt, die haben ein bisschen mitgeschrieben, die Politikerinnen und Politiker. Also wo hatten die Leute das Gefühl, da geht noch mehr?
Ich glaube, die haben alle so, also bei der CDU so ein bisschen höchstens die Punkt, dass sie sagen, wird auch wirklich genug getan und ist mit dem wenigen Geld, was da ist, genug möglich, zum Beispiel bei diesem großen Thema Wirtschaft, ne, was ja oben drüber steht, das Wichtigste ist dieser Koalition, dass die Wirtschaft angekurbelt wird, passiert das auch ausreichend genug, also wird wirklich genug Bürokratie abgebaut, wird wirklich der Mittelstand ausreichend unterstützt, also es geht nicht um so eine grundsätzliche Richtung, die man schwierig findet, sondern wird es auch ausreichend gemacht oder wird die Bildung wirklich besser und so nach vorne gebracht, dass man da einen Unterschied merkt. Das sind eher so die Bedenken.
Wir haben das in den Tönen von Leuten, die bei diesem Treffen, bei dieser Veranstaltung waren, am Anfang des Podcasts gehört. Thema Bildung, das beschäftigt ganz viele. In Brandenburg war mehr als 30 Jahre die SPD für das Bildungsministerium zuständig. Jetzt geht's an die CDU. Da klingelt bei uns in Berlin natürlich was. Da war es nämlich vor 3,5 Jahren genauso, als nach der Wiederholungswahl die schwarz-rote Regierung ins Amt kam. Thorsten, hat das in Berlin was verändert, dass da jetzt die CDU am Ruder ist? Kann die Brandenburger CDU vielleicht auch was von Berlin lernen?
Ob sie was lernen kann, weiß ich nicht. Veränderung, ja, schon. Man merkt, die Bildungspolitik ist jetzt in konservativer Hand. Also Katharina Günther-Wünsch macht eine CDU-Bildungspolitik, kann man sagen. Am deutlichsten, um nur ein Beispiel zu nennen, ist das sicherlich bei der Frage der Gymnasien, die aus ihrer Sicht ganz eindeutig gestärkt werden, weil eben auch der Zugang beschränkt wird und mehr auf die Leistung geschaut wird. Welche Kinder sollten es denn auf ein Gymnasium schaffen oder welche nicht? Also daran kann man das schon festmachen. Man muss allerdings auch sagen, Katharina Günther-Wünsch bringt daneben noch Skills mit, die der Bildungspolitik hier durchaus weitergeholfen haben. Nämlich zum einen, dass sie führen kann. Also das stellt auch keiner in Frage, der jetzt irgendwie nicht ihren Ansichten ist. Da haben wir auch zum Teil anderes erlebt in früheren Jahren, dass man das Gefühl hatte, eher die Verwaltung führt das jeweilige Regierungsmitglied.
Wobei es, glaube ich, auch Leute gibt, die sagen, wenn man nicht der Ansicht von Frau Günther-Wünsch ist, sollte man das vielleicht auch lieber für sich behalten, weil die kann nicht nur führen, die kann auch hart sein.
Ja, das sicher auch, aber auf jeden Fall ist es so, dass man das Gefühl hat, da oben weiß jemand, wo es lang gehen soll, und das ist ja für sich grundsätzlich erstmal ein Wert, als wenn man das Gefühl hat, irgendwie, Hilfe, in welche Richtung geht's denn? Und da kommt natürlich dazu, dass sie eine Frau vom Fach ist. Selbst als Pädagogin, als Schulleiterin, die sie war, bringt sie natürlich eine ganze Menge an Erfahrungen mit, die in der Praxis schon ganz hilfreich sind.
Amelie, ist denn bei euch in Brandenburg schon erkennbar, was die CDU bei der Bildung anders machen will?
Ja, nicht so unbedingt. Also an sich liegen SPD und CDU eben auch beim Thema Bildung relativ auf einer Linie oder zumindest nicht so, dass man da nur gar nicht hinkommt. Also dieses ganze mehr Lesen, Schreiben, Rechnen, mehr Grundkompetenzen in der Grundschule, das wollen eigentlich alle auch über diese Koalition hinaus eigentlich. Es gibt eine Wochenstunde mehr Deutsch in der Grundschule, da ist niemand wirklich dagegen. Man will jetzt ja weg von den gemeinsamen Rahmenlehrplänen mit Berlin, also will sich ja eher an den starken Bildungsländern Sachsen, Thüringen, Bayern, auch Baden-Württemberg zum Teil messen. Der Impuls, glaube ich, kommt schon eher von der CDU, aber auch die SPD weiß, da muss ich halt was tun. Die Lage ist seit Jahren irgendwie schwierig, sage ich mal, in verschiedenen Bereichen unterschiedlich problematisch vielleicht. Und da hat sich, glaube ich, auch niemand wirklich gesträubt gegen diese Ideen. Auch vielleicht jetzt demnächst wirklich ähnlich wie in Berlin, vielleicht ein bisschen mehr auf Gartenförderung zu gucken. Das kommt auch eher aus der CDU-Ecke. Aber das ist nichts, wo die SPD jetzt sagt, auf keinen Fall. Auch die Lehrerstellen, da wird ja jetzt auch nicht mehr so stark gekürzt, wie es eigentlich SPD und BSW vorhatten. Nichts, was der SPD jetzt total fern liegt.
Ich habe zu Beginn des Podcasts davon gesprochen, dass in Brandenburg in dieser Phase der Regierungsbildung auch Ministerinnengerüchte die Runde machen. Das betraf nicht die SPD, weil da sind die Personalien ja schon klar. Da haben wir letzte Woche im Podcast auch drüber gesprochen. Es geht um die CDU, die ihre Ministerinnen und Minister erst präsentieren will, wenn die Parteimitglieder dem Koalitionsvertrag zugestimmt haben und die Präsidien. Das soll an diesem Samstag passieren. Bis dahin halt Spekulationen, Gerüchte. Und eins davon, da musste ich doch wirklich grinsen, das hieß nämlich, dass eventuell Berlins CDU-Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch, die eben schon erwähnte, Bildungsministerin in Brandenburg werden könnte. Mhm. Was hörst du dazu in Potsdam, Amelie?
Also da musste ich aber auch ein bisschen grinsen. Also ich weiß nicht, wo kommt denn das her? Wisst ihr, wo das herkommt, dieses Gerücht?
Nee, das kam irgendwie.
Man erzählt es sich so, aber auch unter dem Vorbehalt, dass es, glaube ich, nicht wirklich realistisch ist.
Nee, glaube ich nämlich auch nicht. Und man ist ja hier so ein bisschen allergisch auch in Brandenburg, ne? Wenn es wieder heißt, ja, da ist so jemand in Berlin, der wird hier entweder nicht mehr gebraucht oder hat da irgendwie ein Interessensproblem, was auch immer. Ich sage nur Franziska Giffey, könnte die nicht vielleicht Woidke-Nachfolgerin werden? Das war ja auch mal eine Debatte. Mal sehen, wann die wieder aufkommt. Also da ist man, glaube ich, ein bisschen empfindlich, wenn es wieder heißt, da ist jemand in Berlin, der bräuchte einen neuen Job. Und wie wäre es denn mit einer Brandenburger Ministerstelle, Ministerinnenstelle? Mhm. Und da gibt es einfach andere, die sich hier für dieses Ressort dann doch auch in Brandenburg empfehlen.
Da kommen wir gleich drauf. Amelie, ganz kurz zu dir, Thorsten. Hat dieses Gerücht eventuell den Ursprung darin, dass sich hier in Berlin schon ein paar Leute fragen, ob KGW, also Katharina Günther-Wünsch, denn eigentlich Bildungssenatorin in Berlin bleiben könnte, falls ihr Lebensgefährte, der regierende Bürgermeister Kai Wegner, nach der Wahl im September nochmal einen Senat zusammenstellen darf? Weil sie sagen ja, beim ersten Mal, als sie in den Senat kam, sei noch nichts gelaufen zwischen den beiden. Das betonen sie sehr deutlich. Jetzt ist halt klar, die sind ein Paar.
Sowas spielt dabei sicher eine Rolle. Also Amelie, du hast gerade Franziska Giffey, auch die Wirtschaftssenatorin, erwähnt, die einstige regierende Bürgermeisterin. Man könnte auch sagen, immer wenn es hier ein Personalproblem gibt in Berlin irgendwie oder sich eins abzeichnet, dann versucht man es über Brandenburg zu lösen oder zumindest mal den Ball zu spielen. So war es bei Franziska Giffey auch, die ja erkennbar jetzt in der SPD keine großen Aussichten mehr hat. Bei Katharina Günther Wünsch, Sabine, ja, ich würde auch sagen, die Diskussionen dürften auf jeden Fall hochkommen. Auf der einen Seite steht ihre fachliche Qualifikation für dieses Amt nicht in Frage. Auf der anderen Seite aber in der Tat die Frage, ob das, ich sag mal, der Familienbetrieb im Senat nach einer Senatsneuaufstellung so weitergeführt werden kann. Und dass es dann Leute gibt, die einfach mal in die Runde werfen, naja.
Festballon.
Genau, sie wohnt ja eher am Stadtrand, so nach dem Motto.
Hätte es nicht weit.
Genau, ich muss übrigens noch korrigierend sagen, sie war nicht Schulleiterin, sondern stellvertretende Schulleiterin.
Amelie, dann schauen wir doch mal, wenn es nicht Katharina Günther Wünsch wird bei euch, wovon wir jetzt mal ausgehen.
Im unwahrscheinlichen Fall, genau, dass sie es nicht wird.
Ja. Wer könnte denn neu Bildungsministerin werden in Brandenburg?
Ja, gibt ja durchaus auch hier einige CDU-BildungspolitikerInnen, die Landtagsabgeordnete Christi Augustin zum Beispiel, die ist schon sehr lange unterwegs beim Thema Schule, Familie, die würde sich empfehlen. Und dann sitzt aber zum Beispiel auch seit ein paar Monaten die Ex-Landeselternratsvorsitzende im Landtag für die CDU, die ist ja auch im Thema drin, Ulrike Mauersberger wäre das. Und dritte Option, auch eine Frau, Susanne Hoffmann, die war ja Justizministerin schon bis 2024 für die CDU, war dann auch mal kurz im Bildungsministerium, ja, ist Mitte 60, aber wäre sicherlich auch eine Möglichkeit und die hätte vielleicht auch Lust, nochmal ein anderes Ministeramt zu übernehmen.
Die CDU bekommt ja noch zwei weitere Ministerien, Innen und Wirtschaft. Also Innen, nach allem, was ich lese, höre, kein Zweifel, dass das der Chef selbst macht,
genau.
Partei- und Fraktionschef Jan Redmann bei, genau, der CDU. Aber was mit Wirtschaft?
Ja, da ist es auch noch nicht so ganz klar, weil natürlich CDU, Wirtschaftspartei, da gibt es mehrere Leute, die sich da sicherlich auch Hoffnungen machen auf dieses Ressort. Da hat die CDU auch im Bundestag mehrere Abgeordnete, die sicherlich Lust drauf hätten. Also Uwe Feiler, Sebastian Steinecke, erfahren aus dem Bundestag. Auch der CDU-Europaabgeordnete Christian Ehler, der ist schon ewig im Europaparlament, der will vielleicht auch mal was anderes machen. Vielleicht auch doch mal wieder ein bisschen vor Ort, ein bisschen näher an der, ich sag mal, echten Welt als in Brüssel und Straßburg und so.
Das ist jetzt aber gemein.
Ja, aber ich glaube, der käme auch in Frage und ja, wäre auch für so ein Amt möglicherweise geeignet.
Ich habe vorhin gesagt, wir müssen nicht über die SPD-Personalien sprechen in dieser Folge des Podcasts, weil die schon feststehen. Aber lass uns doch noch kurz über eine SPD-Personalie sprechen, die jetzt wieder eine echte SPD-Personalie ist, nämlich Robert Krumbach. Der verlorene Sohn kehrt zurück in den Schoß der Partei.
Ja, und das ist wirklich so eine Geschichte, da muss man erstmal kurz drüber nachdenken und überlegen, wie bewertet man das. Ja? Der Mann war über 40 Jahre in der SPD, hat dann gemerkt, ah nee, SPD doch nicht so, ich gründe jetzt mal das BSW mit, baue das hier auf in Brandenburg, wurde Landesvorsitzender, dann ist er auch in die Regierung hier, ist dann Finanzminister geworden. Dann kam der große Krach, raus aus dem BSW, raus aus der BSW-Fraktion, jetzt rein in die SPD-Fraktion. Ja, und jetzt könnte man natürlich sagen, die politische Karriere von Robert Krumbach, der ist ja auch schon über 60, wäre jetzt beendet, aber nein, er geht auch in die Partei wieder rein und soll Infrastrukturminister werden. Also da könnte man schon mal unterstellen, jemand möchte doch ganz gerne in einem Ministersessel bleiben, wenn es auch nicht mehr der Finanzminister ist. Weil ich meine, der ist ja Jurist, der ist eigentlich Arbeitsrichter. Das ist jetzt auch nicht so naheliegend, dass er unbedingt in die Infrastruktur-Ecke gehört. Wenn es das Justizressort gewesen wäre, dann hätte man sagen können, naja gut, das Thema ist ihm halt total wichtig. Aber hier ist schon so ein bisschen, ne, ich weiß nicht, wie ihr es beurteilt, da ist jemand, der vielleicht doch ganz gerne bleiben möchte und noch nicht so schnell in Rente gehen
möchte. Juristen trauen sich ja grundsätzlich alles zu, würde ich jetzt mal sagen, nicht?
Ja, in dem Fall ist es auf jeden Fall so. Also vielleicht ist es wirklich ein verlorener Sohn, wie du sagst, Sabine, und er ist zurück und hat gemerkt, es war doch alles, ne? Wir sind wieder bei so einem Beziehungsthema, es war doch nicht alles schlecht und da sind meine echten Freunde. Kann ja sein, aber ein bisschen wild ist es schon innerhalb von wenigen Monaten so.
Nun macht sich ja in Brandenburg eine Koalition aus SPD und CDU auf in eine verkürzte 3,5-jährige Regierungszeit. Und genau eine solche neigt sich in Berlin langsam dem Ende zu. Am 20. September haben wir Abgeordnetenhauswahlen, noch gut 6 Monate. Und das beste Zeichen, dass es langsam ernst wird, die ersten Wahlkampfslogans sind da. Da haben sich vermutlich teure Werbeagenturen wieder ins Zeug gelegt und richtig abgeliefert, Thorsten?
Ja, und wie immer, nicht immer merkt man, wohin das Geld so richtig geflossen ist. Also wir haben es hier mit sehr knappen Sätzen zu tun, die bislang nach draußen gedrungen sind. Wir werden uns die gleich ja noch intensiver anschauen, aber du hast es ja schon anklingen lassen. Also wieder Berlin, Berlin wird. Also ja, wir haben in der Redaktion zumindest davor gestanden und haben
Mhm. Für mehr als zwei Worte hat das Geld nicht gereicht, oder was ist da los? Wieder Berlin? Was war das andere? Wieder Berlin? Nie wieder Berlin? Oder?
Nie wieder Berlin.
Was ist das? Fangen wir mal an. Also am Dienstag haben die Berliner CDU und Spitzenleute wie der regierende Bürgermeister und Landeschef Kai Wegner ein Video in den sozialen Medien geteilt mit flotter Musik. Und weißer Schrift auf schwarzem Grund. Berlin wurde schon oft abgeschrieben, belächelt, fertig gemacht. Aber das Ding mit Berlin ist nie fertig. Und dann kommt der Wahlkampfslogan der CDU.
Berlin wird, genau. Und dann kommt halt alles durchgerattert. Berlin wird sicher, Berlin wird sauber, knallhart, digital, smart, schnell, frei, größer, frei, spitze, gerecht, wachsamer. Ich habe es alles aufgeschrieben. Leichter, erwachsen.
Boah, aber
Berlin
das
wird.
Bietet sich schon auch echt für Veralberungen an.
Na,
ne?
Aber hallo, die gibt's auch schon. Können wir auch gleich noch drauf zu sprechen kommen.
Amelie, also du bist ja jetzt sozusagen unbeteiligt, weil du Potsdamerin bist. Aber ich höre dir an, das holt dich nicht so ganz ab.
Ja, gut, ich muss natürlich jetzt auch sagen, es ist nicht so, dass hier alles besser ist in Brandenburg. Ne? Also, was hatten wir hier? Brandenburg braucht Größe. Das war der Slogan der SPD wegen Dietmar Woidke, ja.
Körpergröße, ne?
Körpergröße. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt für Berlin so eine gute Idee wäre, Größe. Dann kommt ja immer irgendwann Brandenburg, wenn man sich ausdehnt. Also ist vielleicht auch nicht so unbedingt besser. Aber natürlich auf Dietmar Woidke hat es jetzt irgendwie gepasst, kann man schon sagen. Ne? Oder gut, Jan Redmann, Ihr Ministerpräsident, ist jetzt auch nicht an Kreativität zu übertreffen gewesen. Ne?
Aber Berlin wird, Thorsten.
Na, die CDU hat jetzt nach langer Zeit mal genau das gleiche Problem, was die SPD schon seit Jahrzehnten hat. Was macht man denn als Regierungspartei? Was soll man denn auf die Plakate schreiben, wenn es, naja, die Erfolge, ja, sind so, aber so richtig haben wir ja nicht alles eingelöst. Also wir haben gesagt, die Stadt soll wieder funktionieren. Stimmt zwar in Teilen, aber nicht so richtig. Also muss man die Stadt anders erklären. Dann sagt man halt, naja, diese Stadt, die wird halt nie fertig. Die wird immer. Berlin wird.
Aber man will doch eigentlich hören, Berlin ist, oder?
Ja,
also
ja,
nach dem Motto, das haben wir geliefert.
Wir haben auch gesagt, Berlin wird schon. Oder Berlin muss
läuft.
Ja.
Genau,
ja.
Klingt für mich so ein bisschen so, mach dir mal keine Sorgen, das wird schon. Und an dem Punkt weißt du, du musst dir echt Sorgen machen. Wir lästern jetzt hier ein bisschen und wir sind nicht die Einzigen. Die Grünen zum Beispiel haben schon eine eigene Website im CDU-Design aufgesetzt. Berlin wird grau. Und da heißt es dann, Berlin wird kaputt, Berlin wird gekürzt, Berlin wird immer teurer. Aber auch die Berliner SPD hat in dieser Woche ihren Wahlslogan vorgestellt, beziehungsweise ihren Claim, wie das der Spitzenkandidat Steffen Krach nennt. Und der heißt, wir haben schon gehört, Wieder Berlin. Warum Wieder Berlin?
Ja, weil die SPD und ihr Spitzenkandidat die Geschichte erzählen wollen von einer Stadt, die quasi in den letzten 3 Jahren, wie Steffen Krache sagt, unter Wert regiert wurde, in der die große Lustlosigkeit eingezogen ist. Hier wird ambitionslos regiert und er sagt dann auch, wir müssen weg von der Mutlosigkeit, von einer Ist-mir-egal-Haltung, von einer Rücksichtslosigkeit in der Stadt. Berlin, das war mal das Zuhause der Mutigen und Kreativen. Also er zeichnet schon ein sehr düsteres Bild dieser Stadt, wo man sagen muss, da verkaufst du, sage ich jetzt mal despektierlich, auch unter Wert, weil so ambitionslos hat dann natürlich auch ein regierender Bürgermeister Kai Wegner nicht regiert. Das weiß auch ein Steffen Krach. Also Berlin soll wieder das werden, was es vorher war. So.
Und zwar, was es war, als Steffen Krach nach Berlin kam. Er erzählt ja auch so seine eigene Geschichte, ne? Als ich Anfang der 2000er kam und so weiter. Wir können ja mal kurz reinhören, wie er auch jetzt diesen Slogan erklärt, was er dazu sagt.
Wieder Berlin ist für mich absolut positiv besetzt. Das ist etwas nach Sehnsucht, nach dem, was wir uns doch alle gewünscht haben und uns auch wünschen. Und das ist das, weswegen ich damals auch nach Berlin gezogen bin. Das war der Ort, der Sehnsuchtsort für alle Menschen.
Berlin als Sehnsuchtsort für alle. Pathos, oder?
Aber das ist auch, wenn ich mal kurz hier aus Brandenburg reinhacken kann, das ist einfach auch so ein bisschen, ich finde das auch, wenn Leute immer erzählen, ja damals, als ich vor der Wende nach Berlin und da war noch so Aufbruch und so, aber irgendwann ist da auch mal gut, oder? Man kann das ja immer wieder erzählen, aber ist denn jetzt wirklich gar nichts aktuell, wo man sagen kann, jetzt ist Berlin, jetzt ist hier was oder ist immer alles früher, ob jetzt 2000er oder damals, ja, da war alles möglich. Ja, stimmt ja, ist ja okay, aber die Geschichte ist doch auch mal erzählt.
Es
oder?
Ist vor allen Dingen auch ein Stück Verklärung dabei, wie so immer, weil es natürlich, also zur damaligen Zeit wurde hier genauso gemeckert und gesagt, früher war es besser. Also
alles dreckig ist, und hier nichts saniert und eben, so, da gab es also, dann auch mal irgendwas. Ne?
Das ist halt, gehört halt auch mit dazu. Deswegen, ja, also ich glaube, wenn man die beiden Slogans jetzt mal miteinander vergleicht, zwischen Berlin wird und wieder Berlin, würde ich sagen,
genau das Gleiche.
Naja, die CDU hat den ganz leichten Vorteil, dass man selber sehr viel weiterspinnen kann und das Ganze entweder veräppeln oder im Sinne der CDU weiterdrehen kann. Bei Wieder Berlin fällt es so ein bisschen schwer einzuhaken, also oder Satzergänzungen zu machen oder so. Oder außer eben, wie wir und es jetzt gefunden haben, wie Nie Wieder Berlin
oder ja, so. Nur Nie davor ist schon das alles im Eimer, ne? Und wenn ja. du das E mal streichst, das erste, ne, und dann hast du Wieder Berlin ja. mit einem kurzen I.
Gegen Berlin.
Kommt auch vielleicht nicht so richtig toll. Nee.
Ich finde ja, CDU und SPD, die müssen eins versprechen. Also es sieht zwar in den Umfragen gerade nicht so aus, als ob die beiden nach der Wahl weiter regieren können, aber falls das der Fall sein sollte, finde ich, muss der Titel des Koalitionsvertrags dann unbedingt lauten, Berlin wird wieder Berlin. Oder? Ist doch jetzt eigentlich gesetzt.
Das ist ja super.
Berlin ist sich selbst genial. Genug, ja.
Und das genau. hast du denen jetzt umsonst für kein Geld
genau, für
geschenkt.
0 Euro. Und da sagt noch einmal jemand, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der liefert nicht.
Wir liefern aber.
Berlin der liefert nicht.
Wieder, ja.
Genau.
So wird der heißen, der Koa-Vertrag.
Nun ist die Wahl noch ein halbes Jahr hin, habe ich eben schon mal gesagt. Aber wenn man jetzt gerade in Berlin unterwegs ist, hat man das Gefühl, es ist schon Wahlkampf, weil überall hängen Plakate. Warum eigentlich, Thorsten?
Weil der glückliche Umstand es will, dass zurzeit zwei Volksbegehren laufen. Nämlich einmal zur autofreien Innenstadt und einmal zur zur werbefreien Innenstadt. Und dieses autofreie Berlin ist natürlich ein solches Reizthema, dass die Parteien darauf auch reagieren und die dürfen dann auch durchaus plakatieren. Die machen das, sagen wir mal, unterschiedlich ausgeprägt, was den Bezug zum Thema angeht. Also bei der CDU sehen wir Plakate, die dann hängen und die sagen Autos verbieten, verboten. Genau. Da ist relativ klar, worauf sich das bezieht. Die nutzen einfach die Chance und sagen, ist doch schön, wenn wir schon mal im Stadtbild hängen können. Bei der AfD sieht man die Spitzenkandidatin und man muss ein Stück stärker suchen, um welches Thema es geht. Aber sei es drum, das dürfen sie.
Man merkt, glaube ich, die Parteien, die sind heiß auf dem Wahlkampf oder haben Sorge, wenn sie jetzt nicht schon richtig einsteigen, dass sie dann irgendwie zu spät kommen. Ich sage jetzt mal voraus, alle in Berlin werden diesen Wahlkampf echt hautnah zu spüren bekommen. Die SPD hat angekündigt, sie will an 500.000 Haustüren klingeln im Wahlkampf. Die Linke ist ja sowieso
das
Königin des,
der Linken, genau.
des Haustürwahlkampfs. Die anderen Parteien wollen das auch machen. Also mein Gefühl ist, wer darauf keine Lust hat, der Türspion ist dein Freund.
Ja, sie machen
nutzt
so die
Leute.
Methode Zeugen Jehovas, kann man sagen. Und die ist aber, muss man sagen, ausweislich der Linken erfolgreich. Die haben das zweimal gemacht, dass sie wirklich von Tür zu Tür gezogen sind und mit ihrem Mietenthema damit erfolgreich waren. Und da gucken natürlich andere genau hin. Man muss dazu sagen, angefangen hat damit auch mal ein Mario Chaya von der CDU in Marzahn-Hellersdorf. Der hat das genauso gemacht und ist wirklich an die einzelnen Türen rangegangen in dem Siedlungsgebiet und hat damit in einem sehr linken geprägten Milieu da draußen regelmäßig für die CDU-Wahlen gewonnen.
Wie war das bei euch, Amelie? Haustürwahlkampf?
Haustürwahlkampf, kein so wahnsinnig großes Thema, weil ist ja auch was anderes in Brandenburg, ob du auf dem Land da...
Die Haustüren sind weiter voneinander entfernt.
Genau, also kannst du natürlich in Potsdam oder Cottbus oder so, Frankfurt kannst du das machen, wenn sich das lohnen soll zeitlich, aber sonst ist es, glaube ich, im Wesentlichen zu aufwendig. Es sei denn, du sagst natürlich, wir kriegen die Basis, wenn wir sie noch haben vor Ort, das ist ja auch so ein Problem, wir kriegen unsere Mitglieder vor Ort aktiviert, dass die das dann machen, ne? Aber das ist ja genau, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, so ein Problem, wenn du keinen Ortsverband mehr hast, dann kannst du auch keinen losschicken, ne?
Mhm. 6 Monate noch bis zur Abgeordnetenhauswahl, finde ich, ist ein guter Zeitpunkt für die Frage, was kriegt die schwarz-rote Regierung noch hin? Wo verliert sie sich im Streit? Wir wollen das jetzt gar nicht groß machen, aber auf ein Thema würde ich zum Ende des Podcasts nochmal gerne schauen, mit dem wir beide uns in den letzten Tagen auch beschäftigt haben, Thorsten. Es geht
um das Informationsfreiheitsgesetz, das wir in Theorie und Praxis erprobt haben, kann man sagen.
Genau, unter anderem haben wir das nämlich genutzt, um in der sogenannten Fördergeldaffäre Akten aus der Kulturverwaltung anzufragen und einzufordern und auch zu bekommen. Also wichtiges Gesetz, gilt aber auch nicht nur für uns, auch die Bürger können sich Informationen von der Verwaltung damit abholen.
Genau. Also jeder, der Interesse daran hat, in Verwaltungshandeln hineinzublicken bei irgendeinem Thema, ob es ihn selbst betrifft oder nicht, das muss er gar nicht oder sie gar nicht begründen, kann Akten kopiert bekommen gegen Entgelt zweifellos, aber trotzdem und kann dann sehr genau sehen, wer hat denn da welche Aktennotiz gemacht und wohin läuft der Hase.
Und jetzt will die schwarz-rote Regierung hier in Berlin nach mehreren Anschlägen auf das Berliner Stromnetz mehr Schutz für kritische Infrastruktur haben und will ran an Datenschutzgesetz und eben auch Informationsfreiheitsgesetz. Und es gab lauten Aufschrei.
Ja, für manche einen Anlass, das gute alte Sprichwort vom Kind, das mit dem Bade ausgeschüttet wird, zu bemühen. Denn auf der einen Seite geht es der Koalition darum, Transparenz dort einzuschränken, wo sie möglicherweise sicherheitsrelevant sein könnte. Also es gab das große Oha, als nach dem Anschlag auf das Stromnetz klar wurde, Moment mal, wir wissen ganz genau, wo unsere Stromnetze verlaufen. Das ist alles ganz transparent auf der Webseite, auch nachlesbar bei den Netzbetreibern. Dass man da ran musste, war relativ schnell klar. Jetzt ist es so, dass man quasi an alle Strukturen in der öffentlichen Behördenlandschaft ran will, die in irgendeiner Weise was mit Katastrophenschutz zu tun haben und mit dieser Begründung auch die Aktenherausgabe verweigern will. Kritiker sagen, naja, aber die Leute haben ja nicht das Stromnetz angegriffen, nachdem sie Akteneinsicht genommen haben, sondern das war ja auf anderem Wege. Auch die Datenschutzbeauftragte sagt, liebe Leute, ihr könnt das alles besser sichern, ohne dass ihr da an die Gesetze ran müsst. Trotzdem ist die Koalition gewillt, Einschränkungen vorzunehmen, zum Beispiel auch dann zu sagen, Behörden kann auch dann die Aktenherausgabe verweigern, wenn sich abzeichnet, dass es ein Gerichtsverfahren gibt, wo man möglicherweise dadurch Nachteile haben könnte, wenn die Akten rausgehen. Das ist bisher so nicht geregelt und da sehen aber viele, dass im Grunde die Informationsfreiheit, wie sie im Moment gewährleistet ist, damit abgeschafft wird. Das ist die Ausgangslage.
Genau, und wir reden nicht von laufenden Verfahren, sondern noch steht drin in diesem Entwurf bei der Vorbereitung von Verfahren und so weiter. Und da sagen die Kritiker, naja, da können Verwaltungen immer sagen, oh, da könnte uns Klage drohen, da bereiten wir uns schon mal drauf vor, da geben wir jetzt keine Akten raus.
Genau.
Also wird nochmal überprüft, bin wirklich gespannt, wie das ausgeht, weil ich glaube, da sind CDU und SPD auch noch nicht ganz auf einer Linie. SPD will nochmal entschärfen, CDU...
Genau, die SPD signalisierte noch Ende vergangener Woche sogar, na klar, also das hat ja nie jemand im Sinn gehabt, sondern na klar, bringen wir da Konkretisierungen ins Gesetz. Die CDU machte dann deutlich, naja, so eindeutig, dass wir da was ändern, ist es nicht. Mal gucken, wie sie das über die Rampe kriegen. Am Ende würde ich jetzt mal prognostizieren, wird es natürlich irgendwelche Sätze geben, die das Ganze einen Tick zumindest einschränken.
Amelie, Katastrophenschutz und Schutz kritischer Infrastruktur ist ja ein Thema, was auch Brandenburg betrifft. Ich meine, es gab vor 2 Jahren einen Anschlag auf die Stromversorgung beim Autobauer Tesla. Und wir haben ja zu Beginn des Podcasts auch ein CDU-Mitglied gehört, wo der Mann sagte, für seinen Geschmack sei zu wenig Katastrophenschutz drin im Vertrag. Was sagt denn der Koalitionsvertrag dazu? Ist das bei euch ein größeres Thema?
Naja, das ist ja beim Koalitionsvertrag, diesem kurzen 37-Seiten-Vertrag, eh so, dass wenige Themen, sagen wir mal, wirklich ausgeführt sind. Auch der Katastrophenschutz ist ein sehr kurzes Kapitel, muss man sagen. Das ist sehr allgemein. Also man will mehr investieren in den Waldbrandschutz, gilt ja auch als Katastrophenschutz. Das Katastrophenschutzgesetz soll überarbeitet werden, steht da ganz allgemein drin. Und ja, man will gucken, dass man die Stromversorgung für kritische Infrastruktur und auch für Behörden irgendwie gesichert kriegt. Aber das ist sehr, sehr allgemein, muss man sagen. Also da würde ich sagen, ist kein besonderer Schwerpunkt bisher zumindest in diesem Koalitionsvertrag.
Das war wieder eine volle Folge der Spreepolitik. Ganz vielen Dank, dass ihr mit dabei wart, Thorsten und Amelie.
Ja, wieder Spreepolitik.
Wieder Brandenburg. Bis bald.
Ja.
Und das war's auch schon wieder mit der Spreepolitik für diese Woche. Zum Schluss gibt's wie immer noch einen Podcast-Tipp von mir für alle, die noch mehr auf die Ohren haben wollen und mal was ganz anderes. Angebissen, der Angel-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Alle 14 Tage gibt's Einblicke ins Angelleben und das Leben von Anglerinnen und Anglern hier bei uns in der Region und auch darüber hinaus. Das Ganze mit jeder Menge hilfreicher Tipps und Tricks. Angebissen gibt's natürlich in der ARD Sounds App. Genau wie uns, die Spreepolitik. Ich bin Sabine Müller und sage danke fürs Zuhören.